Ich habe jetzt für uns die Lesung. Und wem es möglich ist, der möge dazu aufstehen. Sind heute Auszüge aus dem Psalm 104, Lob des Schöpfers. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz Stärke. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle wilden Tiere. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin, da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Zurück zu Franz von Assisi. Ich will die Vögel in den Lobgesang, ich will wie die Vögel in den Lobgesang über Gottes wunderbare Ideen einstimmen und ihm dienen. So hat Franz das in der Geschichte, die wir gesehen und gehört haben, ausgedrückt, sein neues Lebenskonzept. Franz war ein bunter Hund. Oder ein bisschen seriöser ausgedrückt, einer der ganz großen Paradiesvögel im Reich Gottes. Ein Aussteiger und einer der ganz großen Heiligen der Kirche zugleich. Und der von ihm gegründete Orden der Franziskaner, die gibt es ja noch heute. Ihr habt es mitbekommen, im Alter von 23 gibt er sein behütetes Leben als wohlhabender Tuchhändlersohn auf. Er wird Bettelmönch und einer der weltweit bekanntesten Barfußträger. Also war einer, der wirklich durch das Land zog mit möglichst wenig Gepäck. Er verzichtete auf Geld und Besitz und das war für die damalige Kirche übrigens ziemlich verdächtig. Um 1200 rum, das ist die Zeit radikaler Armutsprediger und Sektenführer. Und da gab es auch den ein oder anderen Aufstand. Und da wurde der Papst ganz schön nervös, als jetzt auch noch der beliebte Franz ankam. Aber Franz hat es erklärt, hat dem Papst gesagt, warum er auf alles verzichtet, was verzichtenswert. Er sagt, wenn wir Geld und Reichtümer hätten, dann bräuchten wir auch Waffen, um die zu verteidigen. Und das wollen wir nicht. Und, sagte er, so können wir auch mehr an die wirklich Bedürftigen in der Welt abgeben. Es war der Frieden, der Franz bewegte, und es war die Solidarität mit den Ärmsten der Armen. Und seine geschwisterliche Liebe kannte keine Grenzen. Es gibt Geschichten, dass er sogar Aussätzige in den Armen nahm, damals undenkbar, weil auch nicht ungefährlich. Konnte sich auch selbst anstecken. Aber Franz war da von allen Grenzen befreit. Als der Orden später dann, weil der so erfolgreich war, auch wissenschaftlich, sind bekannte Wissenschaftler aus den Franziskanern rausgekommen, als der Orden so erfolgreich wurde, dann doch Geld hatte, da wurden die Franziskaner übrigens zu den geistigen Vätern der Genossenschaftsbanken. Man hat Geld gesammelt und hat es dann in Form von, heute würde man sagen, Mikrokrediten an Menschen in Not gegeben. Als Alternative zu den krassen Wucherzinsen, also 20% Zinsen oder mehr, war damals sonst nicht unüblich. Franziskaner haben das anders gehandhabt und haben da manchen Handwerker gerettet und geholfen, dass er wirtschaftlich wieder auf die Beine kam. Franz wurde nur 44 Jahre alt. Auf einer seiner Reisen, in denen er unter anderem zur Zeit der Kreuzzüge versuchte, Friedensgespräche im Nahen Osten zu führen, da hat er sich mit Malaria angesteckt. Und er ist dann an Malaria und vermutlich auch Magengeschwüren dann irgendwann eingegangen. Mehr noch als das, was er und was sein Orden im Laufe der Zeit Gutes bewirkt haben, fasziniert mich tatsächlich seine lebensfrohe Art, seine Persönlichkeit. Er hatte eine Quelle an Kraft und Fröhlichkeit entdeckt, die ihn bewegt und getragen hat. Der berühmte Sonnengesang, den der ein oder andere von euch vielleicht schon mal gehört hat, der stammt aus der Zeit kurz vor seinem Tod. Da heißt es: Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie geformt, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Wind, für Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deine Geschöpfe am Leben erhältst. Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt mit bunten Blumen und Kräutern. Gelobt seist du, mein Herr, für jene, die verzeihen um deiner Liebe willen, die Krankheit ertragen und Not. Selig die ausharren in Frieden, denn du, Höchster, wirst sie einst krönen. Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester den leiblichen Tod. Kein Mensch kann ihm entrinnen. Weh jenen, die in tödlicher Sünde sterben, selig, die er finden wird in deinem heiligsten Willen. Denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Wen er finden wird in deinem heiligsten Willen. Wen findet der leibliche Tod, also das Sterben, in Gottes heiligsten Willen? Den, der sich im Leben und Sterben auf Jesus verlässt. Johannes 6 sagt Jesus: Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, dass der das ewige Leben habe. Und weil der Franz von Assisi sich in Jesus so geborgen weiß, fürchtet er auch den leiblichen Tod nicht. Tod ist für ihn kein Ende, er kann ihn nur Gott näher bringen. Und trotz schwerer Krankheit, da war er auch schon fast blind, als er das getextet hat, da hat er sich die Freude und das Lob Gottes nicht nehmen lassen. Das hat ihn bis zum letzten Atemzug begleitet. Und was war sein Geheimnis? Wie kriegt man das hin? Was hat er entdeckt, dass er sich so im Leben getragen wusste? Das war die Freude über Gott, aber wo hat er Gott entdeckt? Und das hat, finde ich, die Geschichte ganz gut klar gemacht. Franz hat Gott in der Schöpfung entdeckt. Ein bisschen so ähnlich wie das die Lesung ausdrückt, der Psalm 104. Der Psalm hätte, glaube ich, gut zu Franz' Lieblingspsalm gehören können. Ich weiß nicht, ob es so war. Ich habe nicht alle Bücher über ihn gelesen. Aber es hätte total gut gepasst. Lobe den Herrn, meine Seele. Du, Gott, bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist das Kleid, das du anhast. Wie sind deine Werke so viele? Gottes Kleid ist Licht. Das Licht, das den Kosmos erhellt. Das ist Gottes Kleid. Das ist Gottes Schuh, um mal das Experiment vom Anfang wieder aufzugreifen. Und auch die Ewigkeit ist ein Ort des Lichtes. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in dem Psalm selber, Gott wird nicht beschrieben. Sein Kleid wird beschrieben. Aber auch das Kleid Gottes, das, was er tut, das, womit er sich umhüllt, das, womit er sich bezeugt in dieser Welt, das lässt auf ihn schließen. So wie der eine Schuh dem einen und der andere Schuh der anderen gehörte. Und Franz hat es geschafft, in die Welt zu gucken und überall den Schöpfer dahinter zu sehen. Das bringt ihn ganz nah an einen späteren bekannten Menschen, Ignatius, der gesagt hat, der Plan für euch ist, Gott zu entdecken in allen Dingen. Gott entdecken in allen Dingen. Gott sehen kann man übrigens dann erst später mit Jesus und so auch dann im Himmelreich mal. Also der Vater im Himmelreich bleibt unsichtbar, der Sohn ist das Sichtbare gegenüber, das wir dann treffen werden. Und wie im Sonnengesang von Franz wird Gott ja auch im Psalm für die Sterne und die Sonne und den Mond gepriesen. Von der heutigen Wissenschaft müsste man dieses Lob sogar noch stark vermehren, weil wir inzwischen auch mehr wissen als der Franz und auch als die Psalm. Wir wissen, dass es ohne Sonne und ihr Licht überhaupt kein Leben gäbe. Und selbst der Mond ist für uns auf der Erde ein unfassbarer Glücksfall. Die richtige Entfernung, die richtige Masse, er stabilisiert die Erdumdrehung. Astronomen haben gesagt, sonst würde die Erde torkeln. Das möchte man auch nicht. Er hat uns als Erde abgebremst. Das macht die Tage und Nächte länger. Es macht auch die Erholung länger und die Zeiten, wo man aktiv sein kann. Also der ganze Lebensrhythmus hängt damit zusammen. Und er ist ein Schutzschirm. Wenn ihr den Mond euch anguckt, die ganzen hässlichen Löcher, vielleicht findet ihr auch schön, Mare, irgendwas. Das sind ja Einschläge von Dingen, die auch uns hätten treffen können. Astronomen haben den Mond gerne mal als den Staubsauger bezeichnet, der die Erde schützt. Und dann sprechen Franz und der Psalm von den Pflanzen und den Blumen und ihrer Schönheit und ihrem Nutzen. Und das ist das Interessante, wir trennen es meist. Wir sagen, wenn sich jemand über die Schönheit der Natur freut, toll, dass du dich freust, das Schöne wahrnehmen bei allem, was vielleicht im Leben auch nicht so gut ist, das ist Weisheit. Darum reisen wir auch so gerne. Wir wollen die Schönheit dieses Planeten in der kurzen Zeit unseres irdischen Lebens erleben. Und es gibt inzwischen zig Bücher mit den 100 Plätzen, die man unbedingt gesehen haben muss, bevor man den Löffel abgibt. Einige nicken. 100 beste Plätze. Aber niemand der Autoren und kaum jemand, der die Welt bereist, um all die tollen Orte und Naturwunder zu sehen, der denkt dabei an Gott. Ja, man freut sich, wie schön das ist, man freut sich, was man sich leisten kann, man freut sich, dass man nochmal da gewesen ist. Aber an den Schöpfer denken oft die Leute nicht. Die Bibel ist da total anders. Sie sagt, doch, Schöpfer, eben, wenn nicht hier und jetzt, wann dann? Die Schöpfung ist schön, weil Gott sie so gemacht hat. Und er hat sie so gemacht, weil er selbst schön ist. Und wenn man diesen Zusammenhang nicht erkennt, wenn du diesen Zusammenhang nicht erkennst, dann wirst du kaum je Freude über Gott haben können. Du siehst dann zwar die schöne Gabe, aber nicht den guten Geber. Dann siehst du sozusagen nur den Schuh und nicht den Träger. Schuhe angucken ist auch cool, den Träger kennen ist besser. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel, du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Oder den Nutzen der Welt, auch das trennen wir gerne ab. Wir sagen, ja, toll, wenn das Vieh genug zu fressen hat, super, wenn man in den Läden Brot kaufen kann, hat aber nichts mit Gott zu tun. Wenn, dann was mit den Bauern und der Lebensmittelindustrie und Rewe und Aldi und Edeka und wie sie alle heißen. Und die Bibel sagt, doch, hat sehr wohl was mit Gott zu tun. Er lässt das Gras wachsen. Er bringt das Brot hervor. Durch Menschen. Aber er steckt dahinter. Das heißt, das, was wir machen können, das tun wir als Mitarbeiter Gottes und in seinem Auftrag. Schön, wenn man die Arbeiter lobt, aber den Chef sollte man auch von Zeit zu Zeit mit auf der Reihe haben. Das Eigentliche tut Gott. Warum tut er es? Damit das Antlitz des Menschen schön werde vom Öl, damit das Herz der Menschen erfreut werde, damit das Brot den Menschen stärkt. Durch Menschen Hand von Gott her zu unserem Guten. Kannst du das sehen, dass die Nützlichkeit der Schöpfung als Zeichen der Liebe Gottes dir gilt? Auch die Nützlichkeit, nicht nur die Schönheit. Oder siehst du nur, was der Mensch scheinbar ohne Gott alles hervorbringt? Dann wirst du nie die Güte Gottes entdecken, denn er versteckt sein Handeln oft im Handeln der Menschen. Und wenn du nur siehst, was Menschen tun und nicht mit dem Handeln Gottes rechnest, wie willst du nicht verzweifeln, wenn du all das Böse siehst, was Menschen auch tun? Also wenn nur der Mensch es ist, der einzige Player auf diesem Planeten, wie kannst du dann an eine vernünftige Zukunft glauben? Schon die Römer haben gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Es ist nicht so friedlich, wie wir das gerne wären. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und angesichts der aktuellen Umweltthematiken muss man sagen, der Mensch hat es geschafft, auch seinen Mitgeschöpfen ein Wolf zu werden. Und da erinnert uns der Psalm an Gott, den Schöpfer, dass er neues Leben schaffen und Leben erhalten kann, da wo wir am Ende unserer Weisheit sind und manchmal auch unseres Wollens. Das heißt in der Bibel, du sendest aus dein Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu die Gestalt der Erde. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen, aber das heißt, dass wir auf diesem Planeten nicht Mutter, Seelen, Gott verlassen, alleine sind. Gott sei Dank. Ich komme zum Schluss. Was können wir heute von Franz vielleicht lernen? Das Leben wird reicher, hoffnungsvoller und der Glaube wird lebendiger, wenn wir in der Schöpfung die Hinweise auf den Schöpfer sehen. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel, du hast sie alle weise geordnet, die Erde ist voll deiner Güter. Und jetzt kommt das große Aber. Das zu entdecken, passiert nicht automatisch. Dazu braucht es einen Entschluss und einen Willen. Es braucht deinen Entschluss und deinen Willen. Denn so sagt der Psalm am Schluss, lobe den Herrn meine Seele. Und das ist crazy. Da spricht der Psalmist mit sich selbst. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, ich selbst. Manchmal muss man sich selbst erinnern, dass Gott in den guten Dingen des Lebens und in der Schöpfung zu entdecken ist. Lobe den Herrn, vergiss es nicht. Und wenn wir es nicht vergessen, dann werden wir selbst am meisten profitieren. Ja, das kann man, finde ich, an dem Franz von Assisi gut sehen. An seiner Freude, an seiner Lebendigkeit, an seiner unglaublichen Zuversicht. Amen.